und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Und Leute, was soll ich sagen? Ihr seid, denke ich, noch ein wenig glückselig vom Wochenende, vielleicht auch ein wenig euphorisch. Und jetzt habe ich auch noch den Mann zu Gast, der mit seiner Vorlage zum 1:0 den Derby-Sieg eingeleitet hat, mit seinem Tor zum 2:0 den berühmten Deckel drauf gemacht hat und der danach auch noch beim Jubelsturm in Richtung Gästekurve der erste VfBer vorneweg war. Moin und hallo, Raphael Brandt.
Moin, hallo.
Hi, Rafa. Ein wenig schüchtern noch, dabei bist du voller Selbstvertrauen vom Wochenende, oder nicht?
Ja, also wer kein Selbstvertrauen an dem Tag ja mitgebracht hat oder nicht an den Sieg geglaubt hat, der hat meiner Meinung nach dann auch im Fußball nichts verloren, weil vor so einer Kulisse dann auch zu spielen, so ein Derby zu spielen für den VfB, ich denke, da muss man schon heiß genug sein und nicht noch durch den Trainer heiß gemacht werden.
Bevor wir nun richtig durchstarten, möchte ich noch den Werbepartner für diese Folge vorstellen. Denn wir haben einen Ausbildungstipp für euch. Starte deine Ausbildung als Fachlagerist bei der Ferol AG, einem modernen, zukunftssicheren Unternehmen aus Oldenburg. Hier lernst du alles über Logistik, von der Warenannahme bis zur Versandabwicklung, in einem hilfsbereiten Team und mit hervorragender Ausbildungsbetreuung. Lust auf eine spannende Karriere mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten? Dann bewirb dich jetzt bei der Ferol AG. Und damit zurück zum VfB. Rafa, es gab die ein oder andere dunkle Wolke in der ersten Jahreshälfte über dem VfB und auch über deiner persönlichen Saison, die bisher ganz sicher nicht so verlaufen ist, wie du dir das vorstellst. Darüber müssen und wollen wir natürlich heute sprechen, aber seit Samstag, um im Bild zu bleiben, scheint erstmal so ein bisschen die Sonne im VfB-Herzen. Und ich muss es zu Beginn einfach einmal sagen, wenn du häufiger eine Podcast-Einladung brauchst, denn dass du heute zu Gast bist, das stand schon vor dem Wochenende fest, als Motivationsspritze. Dann können wir da einen Deal machen. Was hältst du davon? Ja. Oder war etwa doch das Derby die Motivationsspitze? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, nee, Specki hatte mir schon gesagt, dass ich glaube am Freitag hat er mir schon gesagt gehabt, dass ich jetzt heute am Montag bei euch zu Gast sein werde. Und deswegen habe ich mich natürlich umso mehr angestrengt im Derby, damit damit es ein positives Gespräch wird zwischen uns beiden.
Das wollte ich hören. Habt ihr gehört, VfB? Ich bin ein bisschen mitschuld mit dieser Einladung. Nein, so ist es natürlich nicht. Rafa, jetzt war das Spiel schon am Samstag. Wir nehmen wie immer am Montag auf. Wie geht's dir? Wie lange dauert es so das Adrenalin nach so einem besonderen Spiel vor so einer großen Kulisse wieder runterzufahren bei dir?
Boah, ich glaube, wenn ich morgen zum Training gehe und die Jungs dann halt sehe und ja, dann wird man noch ein bisschen über das Spiel reden, dann ja, hat man einfach noch Szenen im Kopf, wie du es schon gesagt hast, die Jubeltraube am Ende des Spiels oder auch das 2:0 vor der eigenen Kurve. Ich denke, egal wer Fußball spielt, was Geileres gibt es gar nicht, vor der eigenen Kurve dann noch ein Tor zu machen, und wenn man dann über solche Szenen im Training redet, dann ja, da wird das Adrenalin irgendwie nie so ein bisschen, ja, sag ich jetzt mal, verschwinden, aber ja, vielleicht dann mit der Videoanalyse, welche dann Mittwoch, denke ich mal, vor dem Spiel Donnerstag sein wird. Da wird dann wieder der andere Fokus gelegt, also der Fokus auf das nächste Spiel. Und ja, dann muss man vielleicht das Adrenalin gekonnt irgendwie mit ins nächste Spiel nehmen.
So muss das sein. Der Alltag kommt, glaube ich, schnell genug wieder. Da darf man auch mal 2-3 Tage ein wenig feiern. Du hast mir berichtet, ohne zu viel zu verraten, ihr habt auch am Samstagabend zusammen mit der Mannschaft noch ein bisschen den Derby-Sieg genossen, ja?
Ja, ich denke, das gehört sich so. Also wie gesagt, ich bin halt auch so groß geworden, dass wenn man solche Spiele gewinnt oder halt auch allgemein Spiele gewinnt, dass einfach Mannschaftsabende dazugehören, egal ob du jetzt in der Regionalliga spielst, in der Kreisliga oder ob du in der Bundesliga spielst. Ich denke, das gibt's überall. Und so ein Sieg hat es natürlich einen leichter gemacht, dass die Mannschaft dann halt zusammenkommt und so einen Sieg auch feiert.
Du bist schon fast 5 Jahre jetzt beim VfB. Im Sommer sind es dann, glaube ich, 5 Jahre, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ja, am Samstag waren fast 10.000 Zuschauer in Meppen im Stadion. Das war ein neuer Regionalliga-Nord-Rekord. So viele Zuschauer waren bei einem Nord-Spiel in der Staffel, so wie es die heutzutage gibt, noch nie in einem Stadion. Dann gewinnst du 2:0, du machst ein Tor, machst eine Vorlage. Wie weit oben steht dieser Sieg in deinem persönlichen Ranking, wenn du so an VfB-Spiele denkst? Ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber dir werden wahrscheinlich 1-2 andere Spiele einfallen, die auch weit oben stehen.
Also meine Top 3 war zu dem Zeitpunkt das erste Spiel natürlich Osna, das 4-3 in der dritten Liga.
Ja.
Ich denke, da kann mir auch jeder VfB ja zustimmen, das ist, glaube ich, in den letzten 20, 30 Jahren, ich ja, ich denke mal schon eines der prägendsten Spiele war.
Und spektakulär, aus 1-3 und 4-3 gemacht.
Genau, das war absoluter Wahnsinn, dann kriege ich auch, glaube ich, ein bisschen Gänsehaut jetzt, wenn ich darüber nachdenke und rede. Das zweite Spiel war natürlich meiner Meinung nach im Signal Iduna Park gegen Dortmund. Ja, ich denke mal, wenn du in dem für mich beste Stadion in Deutschland spielst, dann das ist einfach ein Erlebnis, das kannst du, glaube ich, noch deinen nächsten Generationen mit auf den Weg geben, erzählen. Und
auch hier nochmal kurz, war während der Drittligasaison kurz vor Schluss durch den Kopfball von Zitarski gewonnen.
Genau, strömender Regen. Ich glaube, ja, es waren 1500 geistkranke VfBer dabei. Die haben den Sieg so gefeiert, als wäre es, glaube ich, eine Weltmeisterschaft gewesen.
Ich erinnere mich, ja.
Weil sie, glaube ich, aber auch das Erlebnis jahrelang im Kopf behalten werden. Und ja, dann vielleicht noch in der Top 3 rein war das Spiel gegen Ferl, wo ich zum Glück auch das entscheidende Tor machen durfte. Und ich glaube, das war dann halt auch der erste Sieg im, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, im Profifußball, dass der VfB, ich glaube seit 25 Jahren war das, ich weiß nicht, ob ich jetzt die genaue Zahl richtig verrate, da müssen mir einige Fans vielleicht ein bisschen beistehen.
25 ist exakt richtig.
ja, dass man dann halt den ersten Sieg wieder einfahren durfte. Aber ich denke mal, das Mappenspiel wird da auf jeden Fall auch jetzt mit reinrutschen, weil, wie du es schon gut dargestellt hast, ja, der Zuschauerrekord, ich denke, sowas gibt es vielleicht sonst nur im Westen, vielleicht noch im Nordosten, ja, bei vereinzelten Spielen, wenn man jetzt über Duisburg oder so redet, aber ja, das ist schon für die Regionalliga Nord super und ich denke auch, dass es eine gute Werbung war für den Fußball in der Regionalliga Nord, weil ich auch öfters gehört habe, ich habe ja auch noch mal im Nordosten gespielt, dass die Regionalliga Nord mit die schwächste ist, das sehe ich halt nicht so, aber ja, wie gesagt, ich denke, das Spiel war eine gute Werbung, was den Zuschauerschnitt angeht.
Ja, da komme ich vielleicht sogar nochmal drauf zurück, auf den Vergleich zum Nordosten. Wir wollen ja natürlich gleich auch nochmal ein bisschen über deine Laufbahn sprechen. Wir haben allerdings eine Tradition. Ich habe jetzt das Derby natürlich, weil es so gut schmeckt, vorweggestellt, aber wir haben eine Schnellfragerunde, die ich mit jedem Gast, der das erste Mal hier ist, durchziehe. Das sind 5 private Fragen und 5 Fragen aus dem Fußballbereich, die ich immer so im Wechsel stelle. Mhm. Du hast mir verraten, du bist nicht der große Podcast-Hörer, was gar nicht das Problem ist, deswegen ist das für dich vielleicht noch neu, aber du kriegst das hin. Es sind privat wirklich sehr allgemeine Fragen. Ich fange mal an, selbst kochen oder essen gehen?
Mittlerweile selbst kochen.
Jetzt kommt der Wechsel zum Fußball. Du als Außenstürmer, Arjen Robben oder Franck Ribéry?
Dann schon Robben, ja.
Du denkst, ich hab's kurz rattern gesehen, du hast, glaube ich, an andere Außenspieler gedacht. Hast du einen Außenstürmer, den du sonst am liebsten magst? Ich habe mir jetzt einfach mal random die Flügelzange von Bayern rausgesucht. Du kannst natürlich auch den internationalen Fußball nehmen. Viele denken natürlich sofort auch an Ronaldo oder...
Ja klar, in seiner Prime Messi rechts außen, aber... Der ist ja jetzt auch mittlerweile ins Zentrum gerückt.
Ja.
Wenn du jetzt über den klassischen Außen redest, boah, Salah macht's überragend, ist auch Linksfuß.
Ja.
Aber sonst finde ich von einer Ausrechenbarkeit finde ich schon Dembélé. Also was der beidfüßig kann, das gibt's, glaube ich, das habe ich noch nie gesehen.
Ja, tatsächlich einer, den ich jetzt hier, wobei ich frage natürlich auch nicht jedes Mal nach Außenstürmern, aber hier jetzt im Podcast noch nicht gehört habe. Einer, der gerade nach einer schwierigen Phase wieder so richtig in Form gekommen ist, ne? Und der in Dortmund wirklich auch gezeigt hat, was er drauf hat. Städtetrip oder Strandurlaub? Ja, es gibt hier keine einfachen Fragen.
Sowohl als auch.
Okay.
Ich würde aber, glaube ich, dann schon eher Richtung Strand tendieren.
Okay. Lieber in der Bundesliga oder lieber in der Premier League spielen?
Bundesliga.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Mittlerweile Frühaufsteher.
Aha, man merkt. Rafa ist inzwischen 30 Jahre alt. Wenn nicht Fußball, Fitnessstudio oder Outdoorsport?
Outdoorsport. Fitnessstudio sind zu viel Rumgeschrei. Das geht mir auf den Sack.
So, die vorletzte sportliche Frage und die hat schon einen kleinen Bezug, den wirst du gleich merken. FC Barcelona oder SV Tungeln? Ich sage erst gleich was dazu.
Barcelona 51-49%.
Ja, hab vor kurzem eine Frage der Woche gemacht. Das ist so ein Klassiker, den ihr in den sozialen Netzwerken gesagt. Da hast du beide Vereine genannt. Da muss man sagen, der SV Tungeln wird überdurchschnittlich oft bei euch genannt. Was hat es mit dem SV Tungeln auf sich?
Ja, das hat sich jetzt seit den letzten 2-3 Jahren so entwickelt, dass wir Spieler gerne mal nach unseren eigenen Spielen dann uns gerne mal den Sunday League Kracher angucken, Tungeln gegen wen auch immer. Und da unser Physio Niklas Kühne oder halt auch Christian als Spieler oder halt auch Marv, unser Zeugwart und dort im Verein halt sind, ist es dann halt so ein bisschen jetzt Tradition geworden, dass wir uns das ein oder andere Spiel mal angucken gegangen sind.
Also war auf jeden Fall auffallend. Ich glaube, der Verein, der beim Lieblingsverein am häufigsten genannt wurde, war tatsächlich der SV Tungeln. Letzte private Frage, Hund oder Katze?
Katzen. Okay. Also ich liebe Hunde auch, aber für Hunde haben meine Freundin und ich zurzeit leider einfach keine Zeit.
Ja.
Es ist einfach so, weil es halt auch einfach aufwendig ist und da sind Katzen schon wirklich die entspanntere Tiere und deswegen gehe ich zurzeit mit Katzen.
Hervorragend. Die allerletzte Frage ist ein Klassiker. Welchen Sportler oder welche Sportlerin, das muss nicht aus dem Fußballbereich sein, das darf aber aus dem Fußballbereich sein, würdest du gerne mal persönlich treffen?
Ja, dann schon Lionel Messi.
Ja?
Ja.
Kurze Begründung? Ich meine, ja, sie liegt auf der Hand irgendwie, aber trotzdem, sag was dazu.
Also ich liebe ihn, aber treffen. Also ich weiß nicht, auf mich wirkt er irgendwie nicht so, ich weiß nicht, ob er gesprächig wäre. Ja, das ist halt so eine Sache.
Stimmt. Also du hast als erstes an die Leistung gedacht und jetzt im zweiten Gedanken merkst du, ist er so der Typ, von dem du so was mitbekommst, ne?
Also ich glaube, auch was die Einstellung und vielleicht sogar alles andere drumherum angeht, würde ich dann vielleicht sogar Richtung Nadal tendieren.
Ja, da triffst du den richtigen. Ich bin großer Tennisfan. Nadal sehr, sehr inspirierend. Ja, kann ich verstehen. Rafa, wir wollen ein wenig über deine Laufbahn sprechen natürlich. Das ist auch so eine kleine Tradition, die wir pflegen, dass wir natürlich auch den Fußballer dahinter, den Menschen dahinter ein wenig kennenlernen wollen. Du bist gebürtiger Bremerhavener, wenn ich richtig informiert bin, ja. Und hast auch in der Jugend für den JFV Bremerhaven, war das auch dein erster Verein? Zumindest ist der so zu finden.
Nee, mein erster Verein war tatsächlich TSV Wulsdorf, heißt es. Mhm. Da habe ich halt damals gewohnt, bin dann mit 5 nach Grünhöfe gezogen, ist auch halt ein Stadtteil in Bremerhaven. Mhm. Hab dort das Fußballspielen gelernt, bin dann mit 14 zum LTS Bremerhaven gewechselt. Und dann, wie du es schon richtig angerissen hast, kam dann halt, ab der U15, U16 kam dann halt eine Fusion zustande zwischen LTS Bremerhaven und OSC Bremerhaven. Das ist halt JFV Bremerhaven.
Und kommt uns hier in Oldenburg bekannt vor, so eine Fusion im Jugendbereich.
Genau, ja. Richtig. Und dann habe ich das erste Jahr eine U17 noch für LTS gespielt. Und dann kam wirklich der finale Zusammenschluss und dann ging das zweite Regionalliga-Jahr in der U17 für JFV Bremerhaven los und dann habe ich dort eine Saison spielen dürfen und bin dann in die U18 von Werder Bremen gewechselt als HSV-Fan.
Ah, okay, du bist HSV-Fan, ja? Interessant. Schöne Grüße an meinen ehemaligen Gastgeber Sarom an dieser Stelle, der ist auch großer HSV-Fan, ja. Weil du es selber ansprichst, ich meine, wenn man Bremerhavener ist und zu Werder Bremen wechseln kann, dann ist das ja wahrscheinlich der logische Schritt. Aber ist dir schwer gefallen wegen HSV-Fan oder?
Nee, also als 17, 18-Jähriger, da bist du ja jetzt noch nicht so ein richtiger Fan, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich war auch nie im Stadion von HSV vorher. Da war ich schon vielleicht eher mal in der Nähe des Weserstadions oder so. Aber natürlich war das dann als Bremerhavener ein Privileg, für Werder Bremen spielen zu dürfen, weil dort hast du eigentlich nur Bremer angetroffen, vielleicht 1-2 aus Bremerhaven, die dann halt mit dir im Fahrdienst waren, aber es war trotzdem eine schöne Zeit. Und
die beiden A-Jugendjahre hast du bei Werder gespielt, ne?
Genau, richtig.
Das und war dann auch wahrscheinlich dann mindestens mal im zweiten Jahr A-Jugend-Bundesliga oder auch schon im ersten?
Jein, also ich habe eine gute Saison gespielt im ersten Jahr in der A-Jugend und bin dann mit Mirko Votava so ein bisschen in Kontakt getreten und er meinte halt zu mir, dass er mich schon gerne im Kader sehen würde. Mhm. Dann habe ich auch die Vorbereitung mitgemacht, Turnieren etc. War dann die ersten 3 Spiele auch im Kader, habe aber keine einzige Minute gespielt. Mhm. Ja, und dann habe ich noch ein zweites Jahr für die U18 gespielt. Ja, und habe halt nebenbei mein Abi gemacht. Dann sollte ich eigentlich in die dritte Mannschaft von Werder Bremen kommen. Die hat dann in der Oberliga gespielt. Dann habe ich aber gesagt, dass ich mich auf mein Abi konzentrieren will und bin dann in die Oberliga Bremen zum OSC Bremerhaven zurückgewechselt.
Genau, du bist dann den Schritt zurück nach Bremerhaven gegangen, hast 2 Jahre beim OSC in der Bremenliga gespielt. Es gibt irgendwie überraschend viele Anknüpfpunkte zum OSC Bremerhaven in letzter Zeit in diesem Podcast. Klar, die Testspiele, Anwar Adam, irgendwie fällt immer mal wieder der OSC Bremerhaven. Woran liegt das?
Talentschmiede ist das.
Ja. Oh, wo du das sagst, ein Kollege sagte noch zu mir, Gerrit Holtmann ist auch ein Bremerhavener, der jetzt beim VfL Bochum spielt. Ist eine ähnliche Alterskategorie wie du. Seid ihr euch mal über den Weg gelaufen? Oder?
Ich habe tatsächlich mit ihm in einer... das erste Mal habe ich mit ihm in der U18 bei Werder gespielt. Ah, ja. Der war eigentlich ein U19-Spieler, aber ist dann halt runtergekommen zu uns, hat halt ein paar Spiele gemacht. Dann ist er tatsächlich als älterer Spieler, also er ist ein Jahr jünger als ich, aber ist dann halt als älterer Jahrgang nach JTV Bremerhaven gewechselt. Ah, ja. Und dadurch, dass die Verpartnerung, sage ich jetzt mal, zwischen LTS und OSC war und ich war schon in der ersten Herren beim OSC Bremerhaven, hat er auch 1-2 Spiele, glaube ich, sogar bei uns gemacht. Bei OSC Bremerhaven und dann ist er, glaube ich, aber nach Braunschweig gewechselt.
Ja, okay. Mhm. André Hahn ist der zweite Bremerhavener, der mir so aus dem Profifußball noch einfällt, aber der ist, glaube ich, 4-5 Jahre älter als du. Ne?
Genau, der ist, glaube ich, 90er-Jahrgang, aber der kommt tatsächlich, glaube ich, sogar aus dem Land. Also der ist kein gebürtiger Bremerhavener. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, kommt er aus Cuxhaven.
Ah, okay. Ja, jetzt kommen schon die feinen Unterschiede. Da wollen wir jetzt nicht zu tief einsteigen in die Bremerhavener Welt. Du bist dann auf jeden Fall vom OSC 2 Jahre zum HSV 2 gewechselt. Das muss dann ja, wenn du jetzt gerade schon selbst angesprochen hast, HSV, dein Lieblingsverein, ein Schritt gewesen sein, der dir sehr viel Spaß gemacht hat.
Ja, also wie gesagt, ich konnte mich halt mit vielen Toren empfehlen, hatte dann halt auch jemand an meiner Seite, der mir dann halt das Probetraining sozusagen organisiert hat. Meine Mutter ist auch gebürtige Hamburgerin, deswegen war es schon, als wir das gehört haben, dass es auch klappt mit einem Vertrag, da waren wir schon überhappy und es waren 2 schwere Jahre für mich, muss ich auch dazu sagen, weil als Anfang 20-Jähriger, wenn du dann halt nach HSV wechselst, rechnest du dir viel mehr aus, gebe ich offen und ehrlich zu. Und mein Traum war es eigentlich immer, Profifußballer zu werden. Und eigentlich war das die Plattform eigentlich, die ich halt besser nutzen hätte müssen, um ja irgendwie ins Profigeschäft reinzurutschen. Also beim HSV wurde es mir leider nicht gewährt. Habe auch nie oben mittrainiert oder irgendwie mal mitgespielt in den Testspielen etc.
Ja, besser hätte nutzen müssen... Machst du dir da also im Nachhinein irgendwelche persönlichen Vorwürfe oder sagst du, nee, ich habe alles gegeben, es hat halt in der Phase nicht gereicht?
Also ich sag offen ehrlich, ich habe nicht alles gegeben.
Okay.
In dem Bereich, was vielleicht Prävention, Vorbereitung auf das Spiel, was solche Geschichten angeht, weil im Spiel weiß ich, dass ich zu 100% immer da bin, selbst wenn ich nur eine Minute spiele oder 90, das ist mir dann in dem Moment auf gut Deutsch scheißegal. Ja. Aber ich habe schon gesehen, dass andere auch ein bisschen mehr gemacht haben, war noch mal eher beim Trainingsgelände und ja, natürlich sucht man dann halt immer so ein bisschen Ausreden, woran das hätte oder woran das gelegen hat, dass man halt vielleicht auch nicht eine Stunde eher da war. Das sind vielleicht kleine Faktoren, aber ich denke mal, dass ich vom Kopf auch nicht so weit war, um mehr zu machen, sage ich jetzt mal.
Ja, man ist halt mit Anfang 20 nicht automatisch so weit, dass man eben das macht, was vielleicht jemand, der jetzt wie du 30 bist, schon ein paar Jahre erlebt hat, macht. Du bist dann für ein Jahr zum BFC Dynamo gewechselt. Auch allen Olmo. Oh, übrigens, hast du es vergessen oder ist es bewusst nicht drin vorgekommen in deiner Auflistung der besten Spiele, die Relegationsduelle mit BFC Dynamo?
Das stimmt, da hast du recht. Da hast du recht.
Die fügen wir jetzt noch mit ein.
Da machen wir eine Top 5 draus.
Ja, genau, perfekt. Aus der Top 3 direkt eine Top 5 gemacht, so stellen wir uns das vor. Ja, ein Jahr BFC Dynamo, mal eine ganz andere Welt dann in dem Moment. Danach 2 Jahre Viktoria Berlin, wenn ich das hier richtig sehe. Das heißt, du hast also diese Nordost-Staffel, du hast sie ja gerade schon mal angesprochen, ein bisschen erlebt. Wie hast du die denn mit vielen großen Traditionsvereinen? Aber du sagst, so viel stärker. Was ist dein Eindruck? Ist die nicht gewesen?
Ja, also als ich zum BFC gewechselt bin, war die Qualität schon hoch in unserem Kader. Ich glaube, wir sind auch in dem Jahr Vierter geworden. Also ich fand die Mannschaft schon wirklich sehr gut. Wir wollten halt auch im Gegensatz zu anderen Fußball spielen. Also das war, ich finde, der Nordost wird halt schon viel auf zweite Bälle, auf Kampf, darauf wird schon wird schon viel Wert drauf gelegt, sage ich jetzt mal. Ja, danach bin ich ja zu Viktoria Berlin gewechselt. War auch eigentlich mehr Fußball, weil sie hatten halt auch ja eine Vision, sage ich jetzt mal. Die hatten ja auch damals so einen chinesischen Investor, als ich da hingegangen bin.
Oha.
Das hat sich aber irgendwie nach 3 Monaten wieder zerschlagen. Das war eine ganz wilde, wilde Zeit auch mit Insolvenzverfahren. Geld kommt nicht und zurück zum Spielerischen. Ja, ich war halt bei 2 Vereinen. Ich hatte das Glück eigentlich auch bei 2 Vereinen sein zu dürfen, die halt Fußball spielen wollten, weil ich komme halt auch eher über Spielerische. Ich denke mal, wenn ich jetzt bei, keine Ahnung, Chemie Leipzig oder wer waren da noch? Keine Ahnung, Meuselwitz oder so. Ja, da war schon das Spiel darauf ausgelegt, dass man eher mit langen Bällen spielt. So, ne? Und deswegen fand ich die Nordstaffel, vielleicht ist es auch so, weil es hier mehr U23-Mannschaften gibt. Mhm. Die wollen halt auch immer ein bisschen mehr zocken.
Fußballerisch stark, ja.
Genau. Und deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass die Nordost stärker ist als die Nord. Klar ist in der Nordost die Fanbase vielleicht ein Ticken größer oder vielleicht sogar mehr als hier in der Nord. Ja. Gerade weil auch viele zweite Mannschaften bei uns in der Nordstaffel sind. Aber ich finde jetzt die Nordstaffel nicht unbedingt schlechter als die Nordost oder ja, Südwest kann ich nicht viel zu sagen, aber ich denke im Endeffekt, man hat es ja auch gesehen, ich glaube in den letzten 6, 7 Aufeinandertreffen Nord zwischen anderen Staffeln ist ja Nord auch oft aufgestiegen. Ich glaube, Havelse hat es ja auch damals, glaube ich, gegen Schweinfurt geschafft, wenn mich alles täuscht.
Ja.
Ja, ich glaube, die einzigen, die es halt nicht geschafft hatten, waren damals war ich Flensburg. Das war, glaube ich, gegen Cottbus, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, aber sonst...
Davor ist auf jeden Fall noch Wolfsburg 2 mehrere Male gescheitert, aber das ist jetzt auch schon einige Jahre her.
Stimmt.
Wenn wir jetzt gerade schon über die Nordoststaffel sprechen, dann müssen wir die eine kleine Extra-Runde möchte ich gerne mit dir drehen. Da gibt's ja gerade diesen Vorstoß, von dem du vielleicht wahrscheinlich mitbekommen hast, dass ich glaube 17 der 18 Nordostvereine sich jetzt zusammengeschlossen haben und nochmal über das Thema Meister müssen aufsteigen debattieren, was natürlich große Umwälzungen zwischen Dritte und Regionalliga in Deutschland mit sich bringen würde. Wie stehst du so zu dem Thema? Du hast nun mal erlebt, dass du mit dem VfB Meister geworden bist und noch nicht automatisch aufgestiegen warst, obwohl es dann am Ende geklappt hat. Wie ist so deine Meinung zu dem Thema?
Also meiner Meinung nach müssten Meister auch aufsteigen, weil du packst ein ganzes Jahr Energie rein, du packst keine Ahnung, die Fans mit rein, eine Stadt ist euphorisiert und am Ende dann halt es nicht zu schaffen, das finde ich dann schon hart. Und wenn man jetzt auch guckt, wie es dem BFC geht, nach den Jahren, nachdem sie es nicht geschafft haben, die Relegation, ich glaube, dass sie da sich noch nicht so richtig von erholt haben. Klar ist die Fanbase immer noch da, aber ja, ich habe jetzt auch nicht mehr den Kontakt. Ich kenne da einige Spieler, aber ich habe jetzt nicht so den Kontakt zu den Spielern, dass ich jetzt halt täglich mit denen schreibe, aber ich denke schon, dass das ist, was mit einem im Kopf macht. Und deswegen würde ich schon sagen, dass der Meister aufsteigen muss. Und natürlich.
Vier Regionalligen oder 22 Mannschaften in der dritten Liga? Was fällst du besser? Also ich weil aus meiner Sicht jetzt, als Außenstehender, ich stelle mir so eine Regionalliga mit einer Mischung aus Nord und Nordost schon auch anstrengend vor, weil dann fährst du halt mal, was weiß ich, wie viele Stunden zu einem Auswärtsspiel und nicht eben dann nur hier in den Umkreis.
Das stimmt, das ist dann halt auch wieder so eine Kostenfrage, ne? Welcher Sponsor hat vielleicht Bock drauf, irgendwie die ganzen Fahrten zu spendieren.
Hotel, Übernachtung.
Hotel, genau. Da gehören ja dann so viele Sachen zu, auch das Gehalt der Spieler. Ich denke mal jetzt nicht, dass ein Spieler dann halt irgendwie für 1000 Euro sagt, ja komm, ich fahre jetzt jedes Wochenende von Lübeck aus nach Berlin, um zu spielen und dann zu verlieren, dann wieder nach Hause zu fahren.
Ja.
Aber nenn mich dann irgendwie Profi, das ist es ja auch nicht, ne? Das ist halt ein schmaler Grat und dann würde ich sogar eher sagen, vielleicht aufstocken, die dritte Liga. Aber ja, da sitze ich nicht drin.
Nein,
das müssen
nicht.
Andere entscheiden.
Das ist auch ein Thema, was den Fußball tatsächlich noch ein wenig begleiten wird. Weil so eine einfache Lösung, wenn es die gäbe, wäre sie schon längst gefunden, würde ich mal sagen. Du bist dann nach deinen 2 Jahren bei Viktoria Berlin 2020 zum VfB gekommen. Wie kam denn überhaupt der Wechsel zustande? Also klar, du kommst aus dem Norden, aber der Weg von Berlin zurück nach Oldenburg ist dann auch kein kleiner.
Ja, ich hatte nach meinem Viktoria-Jahr hatte ich halt ein Gespräch mit Zecke Neuendorf gehabt. Der wollte mich gerne zu oder nach Hertha BSC holen, in die U23 halt nur, als erfahrener Spieler. War eigentlich auch ja sehr reizvolles Projekt, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Weil man dort, glaube ich, denke ich mal auch, der Verein will halt auch schon, denke ich mal, einen Unterbau haben, der dann halt auch in der dritten Liga spielt, siehe Stuttgart oder Hannover jetzt.
Mhm.
Ja, hab's mir dann durch den Kopf gehen lassen. Zwischenzeitlich hat dann halt Dennis Engel mich angerufen gehabt, den ich dann halt als Freund kannte, hat nie mit ihm zusammen gespielt, aber hatte mich dann angerufen gehabt und gefragt gehabt, ob ich Lust hätte, zum VfB zu kommen, weil er jetzt halt auch Spieler aus der Region sucht und der VfB schon interessiert wäre, dass ja man eine Truppe zusammenstellt, die auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, regional eingestellt ist, was die Jungs angeht. Und ich, ja, fand das schon geil, muss ich sagen, als Bremerhavener. Ich wollte halt immer für VfB Oldenburg spielen, muss ich halt auch ganz kurz erwähnen. Ich hatte auch, glaube ich, 2014, 2015 habe ich auch 2 Jahre in Folge hier Probetraining gemacht.
Ja, dass du das, das hat mir tatsächlich auch ein Vögelchen gezwitschert, dass du, glaube ich, 2014, 2015 so um den Dreh hier schon mal zum Probetraining warst.
Genau.
Woran ist es gescheitert? An dir oder weil du woanders oder weil dann doch der VfB nicht wollte? Ich meine, es gibt immer zwei Seiten.
Nee, es ist tatsächlich meinerseits gescheitert, weil ich hatte halt zu dem Zeitpunkt mein Abi gemacht in Bremerhaven und bin halt wirklich 2-mal durchgerasselt. Also einmal mit 0 Punkten im Bio, das weiß ich noch ganz genau, aber danke nochmal an meinen Lehrer und
viele Grüße.
Ja, und im darauf folgenden Jahr habe ich halt die die Abschlussprüfung verhauen. Das passiert, denke ich mal. Hat mich auch wachsen lassen, reifer werden lassen. Und deswegen konnte ich halt leider damals nicht zum VfB kommen. Im ersten Jahr war das noch unter Nuri.
Mhm.
Der hätte mich auch schon gerne gehabt. Vor allem, weil ich halt auch, ja, denke mal, als Linksfuß bist du immer ein bisschen gefragter, sage ich jetzt mal. Habe halt auch ein gewisses Tempo, habe auch einen guten Schuss, weiß ich auch alles. Das Jahr darauf war halt bei Aram Basic, der hätte mich auch gerne geholt, hatte mir aber halt vorgeschlagen, das fand ich auch eigentlich ganz interessant, aber ich glaube, das hätte sich nicht arrangieren lassen, dass ich dann halt erstmal nur U23 spiele und trainiere, weil der Aufwand dann halt natürlich weniger wäre und dann halt mein Abi zwischenzeitlich ja mache, aber ich habe mich dann halt entschieden, beim Bremerhaven zu bleiben und ja, war dann halt der richtige Schritt für mich auch, weil ich finde, ja, Fußball, alles schön und gut, ist auch die Leidenschaft, das Hobby, kannst du natürlich auch Geld verdienen, aber ich denke mal, in erster Linie musst du halt auch darauf hoffen, dass du, oder darauf pochen, dass du eine schulische Ausbildung hast oder eine Ausbildung an sich jetzt arbeitstechnisch, geht einfach vor und gibt es viele Talente, die dann halt sagen, okay, ich will jetzt unbedingt Fußballer werden, aber die vernachlässigen dann halt wirklich den anderen Werdegang, ne? Und was ist, wenn du dir einen Kreuzbandriss holst, wenn du dir die Achillessehne reißt? Irgendwas, kann immer irgendwas passieren im Fußball, was unvorhersehbar kommt. Deswegen habe ich das erstmal in Angriff genommen und habe dann ja, wie du schon jetzt gesagt hast, zum Glück den Weg zum VfB gefunden.
Und offensichtlich war das ja nicht der falscheste Schritt, denn du bist immer noch hier. Das heißt, so schlecht kann es bis jetzt beim VfB nicht gewesen sein. Wir wollen über den VfB natürlich jetzt sprechen, über die gesamte Saison, aber auch wenn wir schon mal angerissen haben, wir müssen noch mal kurz ins Derby eintauchen. Brauchst du so spezielle Spiele, um Höchstleistungen abzurufen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl von draußen, das extra Portionchen Motivation ist schon dabei. Denn ich war auch letzte Saison in Meppen und da auch Tor und Vorlage, auch wenn ihr da 3-2 verloren habt.
Ja, solche Spiele spornen natürlich immer an, ne? Aber ich denke mal auch, dass es was anderes ist, wenn du jetzt, ohne den nahe zu treten, wenn du jetzt ein Tor des Feldes spielst, klar, gibt sowas immer einen Extraschub, aber wie gesagt, ich gebe halt als Fußballer immer eigentlich 100%. Ich versuche immer, das Möglichste rauszuholen aus mir. Natürlich gelingt mir auch nicht alles, das weiß ich auch, weil sonst würde ich wahrscheinlich nicht in der Regionalliga spielen. Man muss immer motiviert sein, weil die Regionalliga ist gefühlt für mich so ein kleines Haifischbecken, so, ne? Wenn du jetzt absteigst, also Worst-Case-Szenario, wir würden absteigen in der Oberliga. Ich denke mal nicht, dass es dann Teams dort geben wird, die sagen, oh, der große VfB kommt, wir schenken euch die 3 Punkte. So, deswegen, man muss in der Regionalliga sehen, wo man bleibt und man muss halt jeden Spieltag 100% geben. Und solche Derbys sind dann halt, ja, 110%.
Gehen wir ein bisschen tiefer rein in das Spiel. Ihr seid, ich würde sagen, die ersten paar Minuten waren noch relativ ausgeglichen. Man hat aber schon relativ früh das Gefühl gehabt, dass für Meppen irgendwie nicht viel nach vorne geht und dass bei euch schon ein bisschen mehr geht. Es gab einen frühen Schuss von Taritas, ich glaube noch so einen zweiten halben Schuss von Taritas. Mhm. Wie schnell merkst du so als Spieler auf dem Platz, hier geht was heute? Wir sind gut drin, die anderen noch nicht so. Merkt man das oder ist man viel zu sehr im Spielablauf drin?
Ja, also wir kriegen ja schon vom Trainer auch immer was vorgegeben. Ne? Mhm. Ist ja auch einfach, ja, denke ich mal, gang und gäbe, dass man einen Plan hat, an dem man sich halten soll, muss. Und der hat an dem Tag einfach extrem gut gegriffen. Wir wussten, was wir machen sollen.
Verrätst du uns ein bisschen?
Ja, gut. Wir wussten halt, dass sie viel im Zentrum rochieren werden, dass die Achter sich vielleicht auch mal rausfallen lassen. Viele Tiefenläufe machen die Achter und dass unsere Sechser, deswegen haben wir halt auch mit einer Doppelsechs gespielt, dass wir einfach die Wege auch mitgehen müssen. Ne? Und ja, wir müssen halt auch bluten, weil diese Wege halt auch extrem eklig sind für unsere Sechser. Mhm. Und ja, haben halt dann versucht, bei deren Ballbesitz halt das Zentrum zu schließen, weil sie halt durch ihre Rochaden auch viel in den Achterraum kommen wollten. Und ja, unser Zupackpunkt, sage ich jetzt mal, oder unser Pressingopfer war in der Situation dann halt, oder waren die Außenverteidiger, dass wir dann halt, wenn der Ball zum Außenverteidiger kommt, dass dann unser Pressing startet. Und ich denke, wir haben Meppen schon so vor Probleme gestellt, dass sie dann vielleicht nicht an dem Tag den Plan B hatten. Und ich denke mal auch, dass wir halt einen Pluspunkt jetzt mit Moses dazu gewonnen haben, der halt auch vorne in der Spitze durch sein Tempo und halt auch durch seine Unbekümmertheit und durch seine Schlagsigkeit, der kommt halt auch einfach mal durch, wenn du denkst, okay, jetzt ist es vielleicht aussichtslos und legt dann vielleicht nochmal den Ball ab oder startet dann vielleicht so einen Konter. Ja, und das war dann halt so ein bisschen unser Trumpf, sage ich jetzt mal, oder unser Plan A, und der war halt besser an dem Tag.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. Wenn du ihn schon ansprichst, Moses Utuali hat sein Startelf-Debüt quasi jetzt nach der Verpflichtung im Winter gegeben. Ja, tatsächlich sehr emsig, würde ich sagen, gewesen. Laufstark, hat den ein oder anderen Ball festgemacht, auch wenn er jetzt selbst vorne nicht so torgefährlich geworden ist. Aber ein Spieler, wie du gerade ansprichst, den ihr ja auch so vom Typen her vorne. Markus Ziereis ist einfach ein anderer Stürmertyp. Das ist ja nicht schlechter oder besser, er ist einfach ein anderer, der weiter vorne drin spielt, der euch gerade auch so bei Auswärtsspielen, glaube ich, gut zu Gesicht stehen kann, ne?
Ja, es war jetzt, wie du schon richtig sagst, Auswärtsspiele sind dann immer ein bisschen anders zu gestalten. Musst du vielleicht dann mal schauen, wenn du auch unten drin stehst, dass du halt wirklich auf Konter spielst. Ich denke, das hat Moses uns gegeben, durch seine Art einfach, wie er das Spiel spielt. Ja, und deswegen ist es dann halt auch vielleicht ein bisschen einfacher für die Zentrumspieler oder vielleicht auch, wenn jemand den Ball hat, den Ball halt auch einfach mal hinter die Kette zu chippen, nicht jetzt zu bolzen, aber so zu spielen, dass entweder Aurel, meine Wenigkeit oder halt auch Moses den Ball bekommen. Und ich denke, wir können ihn durch unsere Schnelligkeit bekommen. So fällt das 2-0, denke ich auch mal, weil sie sich halt hinten verschätzen. Klar, es ist jetzt ein langer Ball von Johnny gewesen, aber den hätte genauso gut auch ein Innenverteidiger oder ein Sechser hinter die Kette spielen können. Und ja, Dario hat uns auch immer gepredigt jetzt in der Woche, dass wir halt nachgehen sollen, dass wir genau auf solche Chancen lauern sollen, und am Ende hat der Recht behalten. Ne?
Du hast schon ein bisschen die beiden Tore angesprochen. Einmal meine Chronistenpflicht, weil ich weiß ja nicht, es waren mehr als 1000 Oldenburger da. Ich weiß nicht, ob alle vor Ort waren, die diesen Podcast hören. Ich denke mal nicht, weil alle fahren dann doch nicht mit. 1-0, 28. Minute, Flanke von dir von der rechten Seite mit links, also scharf vors Tor, wie man sich's so vorstellt. Ja, so ein bisschen Kuddelmuddel nenne ich es jetzt mal. Orel Lubongo und Vjekoslav Taritas gehen zum Ball. Ich weiß gar nicht, ob Orel noch kurz dran war.
Er meinte zu mir, ja.
Ah, okay.
Ich glaube, er will den Assist.
Das heißt, er möchte den Assist haben. Ah, okay.
Kann er gerne haben.
Also ich hab ihn dir heute gegeben in meinem Bericht oder gestern. Allerdings war ich mir auch einfach nicht sicher, ob er dran war. Die beiden gehen auf jeden Fall zum Ball. Sie haben nur einen Gegenspieler. Letztlich prallt der Ball vor die Füße von Taritas, macht noch einen cleveren Haken, würde ich sagen, und schiebt ihn dann zum 1-0 ein. Und das 2-0 dann ja tatsächlich 60. Minute, Assist Johnny Peitzmeier, haben wir auch nicht so häufig. Langer Ball, die Meppener Abwehr verschätzt sich tatsächlich total, und du erkennst das relativ früh Ist das eine Sache von Handlungsschnelligkeit, erschnuppern, dass die Mappen da falsch stehen? Oder ist das tatsächlich auch etwas, was ihr vorher einstudiert, würde ich es jetzt nicht nennen, aber angesprochen habt, dass ihr bei diesen langen Bällen als Außenstürmer durchgeht?
Mittlerweile habe ich das schon so ein bisschen drin, zu erkennen, ob der Ball halt durchgeht oder nicht. Und in der Situation fand ich das schon klar. Also sie haben sich schon klar verschätzt. Ja,
das stimmt.
Und ich habe halt erst gedacht, dass der Torwart so ein bisschen rauskommt, weil dann wäre es halt identisch gewesen wie im letzten Jahr. Mhm. Weil da hatte Deichi, glaube ich, den Ball gespielt, ist auch hinter die Kette gegangen. Und da habe ich den Ball dann halt über den Torwart gelüpft.
Ja.
Ja, dann ist er aber im Tor geblieben, was mich ein bisschen verwundert hatte. Vielleicht hat er es auch nicht richtig, die Situation erkannt. Dann habe ich aber noch aus dem Augenwinkel gesehen, dass Orell auf jeden Fall mitgelaufen ist und mich halt auch mehrere Male angeschrien hat, dass ich den Ball querspielen soll. Aber in der Situation, ich hatte ihn auf meinen Linken und ich habe auch gesehen, dass die kurze Ecke offen war. Mhm. Ja, ich musste es selber probieren. Also
ja, interessant. Tatsächlich, auf den Rängen sagten wir noch kurz, wenn er den nicht trifft, dann ist Orell aber auch sauer.
Ja.
Aber wer trifft, hat recht.
Ja, das stimmt.
Und dann natürlich wirklich perfekt. Also es war direkt vorm VfB-Block. Das macht dann Spaß, so ein 2-0 zu feiern. Ne?
Auf jeden Fall. Also ja, du schaust dann halt wirklich in die komplette Fanmenge rein und du siehst, dass wirklich jeder komplett am Ausrasten ist. Ne? Also da ist keiner, der stillsteht und... Ja.
Hast du Bier abbekommen? Ich habe einige Becher fliegen sehen beim Torjubel.
Ja. Tatsächlich habe ich es auch gesehen, dass einige Becher in meine Richtung geflogen sind, aber ich habe zum Glück nichts abbekommen.
Sehr gut. So, auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt blamiere, weil ich davon keine Ahnung habe. Aber du hast bei Instagram eine kleine Bildkombo gepostet, habe ich gesehen. Mit einer Jubelgeste mit der Hand und mit einem Anime dazu. Ich kenne es leider nicht. Einmal nachgefragt, was hat es damit auf sich?
Also ich bin halt bekennender One Piece Fan. Ja, das hat halt auch für mich ein bisschen emotionalen Wert, weil dort geht es halt auch um Zusammenhalt, ums Team. Und der Charakter, den man dann halt auf dem Bild sieht, ist eigentlich gehört der nicht zu, ja, also es geht halt auch um Piraten, aber der gehört halt nicht zu dieser Piratencrew, aber hilft denen trotzdem, weil man das gleiche Ziel verfolgt. Und ja, das spiegelt auch so ein bisschen Fußball wider, ne? Also ich sag jetzt mal, wenn du jemanden aus dem Westen oder aus dem Süden in den Norden holst, zu einer Mannschaft, die vielleicht, ja, sich ein bisschen besser kennt, weil alle aus dem Norden zusammengeschweißt sind, die kennen sich seit Jahren Fußball gespielt, kommt jemand von außerhalb her, der hat es halt nicht leicht, aber verfolgt halt das gleiche Ziel wie die ganze Mannschaft und will halt maximalen Erfolg haben, ne? Und ja, klar sollte das Bild, das, was ich gepostet habe, das jetzt nicht widerspiegeln, aber ja, man kann den Anime schon ein bisschen mit dem Fußball vergleichen, weil wie gesagt, es geht halt um Zusammenhalt und am Ende steht jeder in der Mannschaft oder im Team dafür. Das gehört ja noch Zeugwart, Physio etc. gehört ja auch noch drumherum, die alles für den Erfolg geben. Und ich denke, das war auch an dem Tag jetzt am Samstag gegen Meppen halt auch ein wichtiger Sieg, weil wenn ich sehe, Nico Knüschtock auch 5. Gelbe gehabt, fährt aber als Betreuer mit.
Will hat ich er jetzt den Betreuer mal, gemacht? Hat er die Bälle aufgepumpt?
Der hat es gemacht, ja. Und will ich jetzt mal sehen, wer aus dieser Liga das vielleicht, wenn ich jetzt Mannschaften wie Drochtersen oder so nehmen würde, die haben halt auch eine wirklich eingeschworene Truppe, das weiß ich halt auch von Justin Plautz. Und ja, also weiß ich jetzt nicht, ob es das bei anderen Vereinen so geben würde, dass am Donnerstag mache ich's, weil ich auch die 5. Gelbe habe. Am Donnerstag werde ich der Betreuer der Zeugwart sein.
Dann nimmst du den Wermutstropfen der Partie vorweg. Ja.
ja, aber ich denke, sowas gehört einfach dazu, ne? Also, sorry, wenn du dann halt nicht bereit bist, sowas zu machen fürs Team, dann hast du für mich im Mannschaftssport nichts verloren. Also so denke ich mittlerweile mit meinen 30 Jahren. Ich bin jetzt auch ein bisschen gereift, hat auch ein bisschen was gesehen. Und ich denke auch nicht, dass es das damals in unserer Drittliga-Zeit mit den Leuten, Charakteren, die wir gehabt haben, dass es das gegeben hätte. Also das glaube ich nicht. Und ja, ich will jetzt nicht dem Aufstiegsteam nachweinen, aber ja, man sieht es halt nicht so häufig. Ja, es sind halt meist vielleicht so die Älteren, die ja dann halt was gesehen haben in ihrer Karriere und halt einfach auch jetzt mittlerweile vielleicht nochmal einen Aufstieg erleben wollen, dann siehst du halt, dass solche Leute vielleicht eher anpacken. Also die haben wir bei uns, die Charaktere, aber wie gesagt, um nochmal darauf zurückzuführen, weil ich ein bisschen abschweife, dass ich weiß nicht, ob es das bei anderen Mannschaften so geben würde.
Ich glaube, wo du das Aufstiegsteam angesprochen hast, das habe ich jetzt aus allen anderen Richtungen auch gehört. Das war schon damals eine eingeschworene Gemeinschaft, ne? Die Aufstiegsmannschaft.
Ja. Also, Also ich weiß nicht, ob das halt normal ist, nach dem Training, nach gefühlt jedem Training noch anderthalb Stunden zusammenzusitzen, zu 12 oder 14, 15 Leute und einfach zu quatschen. Also, weiß ich nicht mehr, ob es das in irgendwelchen höheren Ligen gegeben hat. Also wirklich, wir haben auch ein, ja, da machen wir halt auch, oder haben wir damals unsere Videoanalysen gemacht, da haben wir auch einen Fernseher in der Küche im Raum und ich denke mal, alle hatten, also nicht alle, aber viele hatten auch eine Freundin, aber wir haben uns trotzdem nach den Spielen getroffen, haben Fußball geguckt, haben eine Pizza gegessen. Boah, Gänsehaut. Alter, ja. Das war schon Wahnsinn, ehrlich.
Jetzt lege ich den Finger ein bisschen in die Wunde. In der sehr durchwachsenen Hinrunde hat man sich von außen dann doch häufiger gefragt, steht da wirklich ein Team auf dem Platz? Was würdest du da entgegnen?
Ich sage ja, aber die beiden Emden-Spiele, das Pokalspiel und ich glaube danach, glaube ich sogar das nächste Spiel, die 3 Niederlage, die haben uns, also ich glaube eher, das Pokalspiel hat uns so ein bisschen mental komplett erwischt. Mhm. Das war schon ein hartes Spiel, ne? Und klar hatten wir auch viele Verletzte, das gehört halt auch immer beim Fußball dazu, so dass du natürlich einen gesunden, fitten Kader hast, wenig Veränderung drin hast, dass du eine Achse hast, die immer spielt. Das ist dieses Jahr auch halt extrem schwierig in der Hinrunde gewesen, ne? Und hat es halt auch immer Wechsel drin. Und jetzt zum Beispiel haben wir, glaube ich, 7 Spiele in Folge, wo wir halt nicht geschlagen sind. Da, wenn ich jetzt gucke, also du hast halt immer das gleiche Dreier-Mittelfeld mit Adem, mit Vecchi und mit Willem. Das ist halt schon mal ein Trumpf, ne? Also wenn die drei wissen, wie der andere tickt, dann das ist einfach wichtig. Und auch hinten in der Innenverteidigung, wenn jetzt siehst, Deichi und Marc, ich habe es ein bisschen beobachtet in der Kabine, ist Marc reingekommen nach dem Spiel und hat halt nur Deichi abgeklatscht, wo ich mir denke so, ja geil, ich weiß, ihr feiert das jetzt und so und ich weiß, ihr habt zu null gespielt, du feierst es ab, aber so wie wäre das, wenn du jetzt halt mit jemandem zusammenspielst, der, keine Ahnung, wie soll ich das am besten sagen, wenn jetzt jeder Spieltag neu gewechselt worden wäre, so.
Ja.
Also da ist halt so eine Verbindung, die sich halt vielleicht ein bisschen aufbaut, das bekommst du einfach mit und ich denke, das ist halt auch einfach wichtig, dass du, wie gesagt, verletzungsfrei bleibst und ja, dann halt die 11 oder die 13 Spieler hast, die halt natürlich immer spielen und ja, die sich dann halt auch einspielen.
Genau, das ist unbenommen definitiv ein großer Faktor natürlich in der ersten Jahreshälfte gewesen, dass eben diese Eingespieltheit nicht da war. Wenn wir uns jetzt die Viererkette mit Anwar Adam, Deichmann, Schröder und dann links Kniestock oder Nico Mai angucken, ich glaube, wenn die Jungs ein paar Spiele zusammen machen, dann steht ihr schon ganz gut da defensiv, ne?
Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, hat sich jetzt ja gezeigt. Ich glaube, Meppen hat davor kein Spiel zu Hause verloren. Die ist ja noch ungeschlagen gewesen. Und da musst du dann halt schon erstmal vor der Kulisse so auftreten, wie wir es gemacht haben, ne? Ja, und wie du es auch richtig sagst, wenn die 4 dann oder die 5, je nachdem, wer dann halt auf welchen Position spielt, dann immer zusammenspielen, dann ja, entwickelt sich auch was.
Bei dir persönlich war in der ersten Jahreshälfte auch so ein bisschen der Wurm drin. Unter Fuad hast du erstmal noch ganz viel gespielt, aber in einer Mannschaft, die zu der Zeit eben dann, ja, ich nag jetzt mal oberflächlich nicht funktionierte, um da jetzt nicht zu sehr nochmal wieder ins Detail zu gehen. Dann kam Dario zurück, bevor wir auf deine persönlichen Probleme dann eingingen. Guter Schritt oder nicht so ein guter Schritt? Was hast du gedacht? Weil du kennst Dario natürlich. Du kannst jetzt natürlich jetzt auch da kannst nichts Falsches sagen, aber vielleicht so ein bisschen dein erster Gedanke, als du gehört hast, Dario kommt zurück.
Ich weiß ja, wie Dario tickt und ich weiß auch, was für eine Philosophie er hat. Und als ich gehört habe, dass er halt schon wirklich in konkreten Gesprächen ist, da dachte ich mir schon, oh geil, das könnte uns auf jeden Fall liegen. Mhm. Ja, ich finde schon, dass uns 4-3-3 besser liegt als wir haben überwiegend auch mit Fünferkette gespielt, bevor er da war. Klar, das geht mal gut, aber ich denke, eine Fünferkette braucht schon viel taktisches Know-how und da musst du schon spielintelligent sein, um vielleicht verschiedene Räume dann irgendwo zu bespielen oder zu belaufen. Da fand ich schon, dass, ja, wenn du jetzt auch guckst, Palle ist noch da, Deich ist noch da, Möschi ist noch da, meine Wenigkeit. Wir kennen das 4-3-3 von Dario und ich finde schon, diese Philosophie hat uns damals in die dritte Liga gebracht und davon dann wieder abzukommen, das war erstmal so ein Schritt, den das Team dann halt auch so ein bisschen verarbeiten musste. Denn vielleicht lief es auch deswegen so schlecht. Wir haben halt natürlich im Sommer Leute dazugeholt, die halt vielleicht auch nicht Fünferkette gespielt haben in ihren Mannschaften zuvor. Und sowas braucht einfach Zeit. Und als Dario dann zurückgekommen ist, war er, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das erste Spiel direkt gegen Pauli war. Lass mich lügen.
Ja, das erste Spiel war Pauli.
Ich glaube schon.
4-0 gewonnen und dann ging es erstmal bergab in der Hochphase der Verletzten auch.
Genau, das, ja, wie gesagt, das, also ohne den verletzten Spielern weiß ich nicht, ob wir nach dem 5-0 direkt so viele Spiele hintereinander verloren hätten, keine Ahnung. Ja. Ich denke mal, mit einem richtigen Kader oder mit einem fitten Kader wäre das ganz anders gelaufen. Ja, aber man sieht ja jetzt auch, dass Dario auch was dazugelernt hat, ne, in seinen Hospitationen, auch durch seine Lizenz.
Okay, hast du da ein Beispiel vielleicht einfach? Oder woran denkst du da gerade?
Also er sieht den Fußball wirklich komplett anders mittlerweile, ne?
Okay.
Und sieht halt auch das Ballbesitzspiel anders und fordert halt auch, wenn wir im Pressing sind, dass unsere Viererkette schon gut mitmacht, ne? Und nicht hinten einfach parkt. Das ist schon, also was er uns schon mit an der Hand gibt, das ist schon sehr gut, muss ich sagen. Ne? Mhm. Und ich denke mal, auch wenn du dann halt vielleicht an ein paar Stellen so ein bisschen ja schraubst und vielleicht noch ein bisschen was dazu holst oder so und natürlich auch die Klasse hältst, dann kann das im nächsten Jahr schon in eine richtige Richtung gehen. Ne? Also ich will jetzt auch nicht zu viel irgendwie versprechen oder so, aber ich finde, dass Darius Know-how sich in den letzten 2, 3 Jahren schon deutlich verbessert hat.
Das ist auf jeden Fall interessant, dass du das auch so sagst. Wahrnehmen tun wir das auch von außen, aber man steckt ja nicht drin. Gerade du hattest allerdings dann gerade in der ersten Phase, wo Dario dann übernommen hat, auch deine Problemchen. Ich glaube, es waren muskuläre Probleme.
Zuerst waren es muskuläre, ja.
Erzähl uns ein bisschen, weil du hast dann erstmal sehr wenig gespielt, warst häufig mit im Kader. Ich habe auch immer häufig ich frage ja dann zum Beispiel Fabian Speckmann, wie fit ist er, wie fit ist er nicht? Der sagte mir dann häufiger auch, ja, sitzt mit auf der Bank, aber so richtig kann er eigentlich nicht. Wird dann auch frustrierend für dich gewesen sein, dich da häufiger dann auch mal warm zu machen und am Ende wieder zurück auf die Bank zu gehen? Was war los mit dem Körper?
Ich sag, die Zeit unter Fuhrt war schon hart.
Okay. Wir haben sehr intensiv trainiert, hört man immer wieder.
Wir haben schon sehr intensiv trainiert, aber ja, wir hatten natürlich auch viele Verletzte, wo man schon sagen musste, dass er das Training dann halt auch wieder runtergeschraubt hat. Mhm. Aber vielleicht war es von der Belastungssteuerung her einfach komplett falsch. Mhm. Ja, weiß ich nicht, was die Absprachen da waren. So tief stecke ich dann halt natürlich auch nicht drin. Ich kann nur halt das sagen, was ich wahrgenommen habe. Ja, für mich persönlich war es dann halt so, ich habe mich dann halt am Oberschenkel verletzt gehabt. Kann sein, dass es vielleicht eine Überbelastung, eine Reaktion war meines Körpers, dass er dann gesagt hat, komm jetzt, ne, wir machen zu und du brauchst eine Pause. Ja, danach war es dann halt wieder auskuriert nach 1, 2 Wochen. Dann bin ich ja gegen Phoenix Lübeck reingekommen, wo ich dann halt auch, ja, mir schon mehr erhofft habe. War auch eigentlich gut im Spiel sogar drin, aber bin dann halt unglücklich dann halt wieder umgeknickt mit den Außenbändern. Vielleicht kann es auch daran gelegen haben, dass ich dann halt wirklich in dieser Zeit um den Oktober rum nicht richtig fit war. Dass mein Körper dann vielleicht andere Bewegungsabläufe hatte. Das kann alles sein. Vielleicht war auch vorher schon was mit meinem Fuß, dass das halt einfach das berühmte Fass zum Überlaufen gebracht hat, dass ich dann halt weggeknickt bin. Ja.
Wie sehr zehrt so eine Phase an dir? Ich meine, du bist, glaube ich, zweifellos ein ehrgeiziger Typ, der immer spielen will. Wie gehst du damit um? Wie nimmst du das so mit in den Alltag?
Ja, also es war ja auch, eigentlich war es genau dasselbe wie in der letzten Saison. Da war ich ja auch kurz vor der Rückrunde, sowas. Da war ich ja auch verletzt, hatte ja auch was mit der Sehne hinten am Oberschenkel, war vielleicht auch eine Überbelastung. Ja, das ist schon hart. Also ja, manchmal kriegt vielleicht meine Freundin dann den einen oder anderen Spruch auch mal ab, weil, wie du es schon sagst, ich bin halt schon ehrgeizig, ich will unbedingt spielen und ja, Fußball ist meine Leidenschaft. Natürlich verdiene ich auch ein bisschen Geld damit, weil es halt dann auch gleichzeitig mein Job ist, aber ja, wie gesagt, ich will immer spielen und wenn ich jetzt halt sehe, dass ja, meine Teamkollegen das ja, vielleicht noch den einen oder anderen brauchen, der dann in einer schwierigen Situation da ist, der vielleicht dann auch mal das Heft in die Hand nimmt und so, wo ich mich auf jeden Fall sehe, dann tut's schon weh, wenn man nicht spielen kann, ne? Weil, wie gesagt, ich spiele jetzt schon seit meinem 3. Lebensjahr Fußball und ich liebe Fußball über alles und ich wünsche mir auch, dass ich nach dem Fußball irgendwie noch in dem Geschäft drinne bleiben kann. Aber ja, es ist schon sehr hart dann zu sehen, wenn du nicht spielen kannst oder darfst. Oder wie du schon sagst, wenn man sich dann halt 90 Minuten warm macht, weil man sich vielleicht erhofft, dass man vielleicht 5 Minuten bekommt. Ja.
Jetzt hast du aber die Wintervorbereitung komplett mitgemacht. Das heißt, du fühlst dich wieder wohl und fit. Ich meine, wir haben es am Samstag gesehen, aber...
Also ich fühle mich sehr gut. Das mit meinen Außenbändern, das ja, war jetzt noch bis vor einer Woche, wo ich es halt an manchen Stellen gemerkt habe, bei manchen Bewegungen gemerkt habe, auch jetzt dem Schnee geschuldet. Natürlich waren die Plätze ein bisschen härter, wir waren noch auf dem Kunstrasen. Aber ich muss sagen, jetzt gerade fühle ich mich sehr gut. Muss ich halt auch Dario nochmal einen Pluspunkt zusprechen. Das ist das Thema halt Belastungsstörung, dass er da schon sehr drauf achtet. Ne? Also wir haben halt auch unser Monitoring, heißt das, wo wir halt unser Wohlbefinden angeben jeden Morgen, wie wir geschlafen haben. Das ist schon natürlich, wenn man darauf achtet, dann ist es schon sehr gut, das zu machen, weil ich kenne das auch, dass wir es schon mal gemacht haben und da wurde gar kein Wert drauf gelegt. So.
Gib uns einen kleinen Einblick, was wird da so abgefragt, außer das Schlafverhalten?
Ja, wie war der vorherige Trainingstag? Wie hast du ihn empfunden? Wie ist dein, wie ist deine Aufnahme? Seine Aufnahmefähigkeit, wie fit bist du im Kopf, wie hast du geschlafen, wie bewertest du deinen Schlaf? Also ich finde, das sind schon wichtige Themen, die...
Das gebt ihr dann alles digital ein oder wie muss ich
genau,
mir das
richtig.
Vorstellen?
Also ja. Wir kriegen halt immer morgens eine E-Mail und dann müssen wir es halt ausfüllen, sind 6 Fragen und dann je nachdem wird dann halt gefragt, wenn wir dann halt beim Trainingsgelände erscheinen, ja, ob wir was brauchen, ob wir... vielleicht gedrosselt trainieren sollen, also die einzelnen Spieler, nicht jetzt alle. Ja, und ich finde, das ist schon wichtig, weil es ist nicht jeder Körper gleich im Fußball, weil ja, sonst würde jeder auf dem gleichen Level spielen, wäre ja auch ein bisschen langweilig. Ja, aber der eine braucht vielleicht mal einen Tag mehr frei, einen Tag mehr Pflege, vielleicht an dem Tag ein gedrosseltes Training. Das ist einfach so im Sport und ich denke, das gibt's halt auch nicht nur bei uns, das gibt's halt auch in, also gibt's auf jeden Fall in höheren Ligen auch. Und klar. Ja, das ist halt ein wichtiger Baustein, um halt am Ende Erfolg zu haben und den haben wir jetzt zurzeit. Ich denke, weil das alles gepaart ist, was jetzt zurzeit bei uns so ein bisschen abläuft, hast deine Abläufe drin, ist halt auch wichtig. Ja.
Rafa, ich habe seit diesem Jahr einen neuen Co-Gastgeber, Henning, mit dem ich hier alle 2 Wochen spreche, wenn eben nicht ein VfB-Gast da ist. Ich würde ihn jetzt schon als wandelndes VfB-Lexikon bezeichnen. Und du wirst gleich merken bei der Sprachnachricht, die ich einspielen werde. Ich wollte wissen, was würdest du denn gerne noch Raphael Brandt fragen? Außer er wusste natürlich, was ich schon so einigermaßen abfragen möchte. Er hat mir diese Nachricht auf der Rückfahrt aus Meppen geschickt. Also man hört in seiner Stimme so ein bisschen, da ist noch ein wenig Euphorie dabei. Und du merkst, er geht so ein bisschen auf die Phase ein, die du tatsächlich schon am Anfang dieser Folge besprochen hast. Nämlich so ein bisschen Rückblick auf die 3. Liga. Er denkt da nämlich an verschiedene Tore. Aber ich spiele mal ab.
Moin Lars, ganz kurz zwischendurch. Wir sind jetzt im Auto auf dem Heimweg. Ja, wahnsinnig, wahnsinnig stark. Nichts zugelassen hinten. Adam hinten alles weggemacht. Marek Janssen gar nicht vorgekommen. Zu deiner Frage, Raphael Brandt, was mich interessieren würde, Aufstiegssaison 21-22, die Ecke in der Aufstiegsrunde gegen Weiche Flensburg, die er reingedreht hat beim 4-0. War das so gewollt? Meine Frage. Und dann hat er ja in der 3. Liga 3 Tore geschossen, die wirklich toll waren. Beim ersten Sieg der ganzen Saison zu Hause gegen Fair haben wir 1-0 gewonnen, da hat er das Tor gemacht. Wie war das? Dann hat er kurz vor dem Ende der Saison, als wir in Mannheim gewonnen haben, hat er ein riesen Weitschusstor gemacht, oben rechts im Winkel, soll er mal ein bisschen von erzählen. Und dann vorletzter Spieltag, das war ja das letzte Heimspiel in einer Abführung in Wilhelmshaven, da hätten wir hoch gegen Zwickau gewinnen müssen, um am letzten Spiel noch eine Chance zu haben. Da hat er ganz zu Beginn das 1-0 gegen Zwickau gemacht. Und da waren ja wirklich knapp 5000 Oldenburger in Wilhelmshaven. Soll er mal erzählen, wie die Stimmung gewesen ist und wie die Mannschaft das so denkt, wie sich das angefühlt hat und ob sie da noch geglaubt haben, dass wir den Klassenerhalt schaffen können in der 3. Liga. Und zu heute muss er natürlich ganz viel erzählen. Ne? Ganz, ganz starkes Tor, großartige Leistung der Mannschaft, vor allem defensiv, nichts zugelassen. Frag ihn mal, würde mich interessieren und dann sehen wir uns in einer Woche. Ne? Toto.
So, ich sehe sehr viel Lächeln während der Fragen, da war jetzt sehr viel dabei. Also das Ende können wir ausblenden, über das Spiel in Meppen haben wir schon ganz viel gesprochen. Weiche Flensburg, direkte Ecke, was sind deine Erinnerungen?
An dem Tag war es sehr windig, muss ich sagen. Ich glaube, man sieht es auch. Ich habe auch das Tor gepostet auf Instagram. Die Eckfahne ist schon sehr doll am Wehen. Und wenn man auch meine Schusshaltung oder meine Flankenhaltung sieht, dann sieht man ja eigentlich, dass ich den Ball eigentlich nur reinlöffeln wollte, weil ich wusste, der kommt sowieso hart an dem Tag. Aber ich hätte niemals gedacht, dass er da hinten so reinschlägt. Das war schon besonders, das Tor.
Sehr ehrlich auf jeden Fall.
Ja, aber es war nicht gewollt.
Ja, sehr ehrlich. Dann Fehl hast du tatsächlich gerade am Anfang bei deinen Top 5 schon genannt. Das war dann eben das Tor zum 1:0 und damit dem ersten Saisonsieg in der dritten Liga.
Ja, ich glaube, der erste Spieltag war ja gegen Meppen. Da gehen wir auch 1:0 in Rückstand, wo ich auch sage, das Spiel hätten wir gewonnen, wenn... Ja, der macht ja schon ein Traumtor aus 30 Meter, war das, glaube ich, der Hemline.
Ja.
Der zirkelt den da schon gut in Winkel rein. Dann kommen wir halt nochmal zurück durch Manni. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es vorher oder nachher die rote Karte für Meppen gab.
Ja, ich glaube, kurz vorher sogar.
Ja.
Und Ole Kuiper tatsächlich.
Genau. Und ja, ich finde schon, dass du das Spiel schon hättest ziehen müssen. Das, ja, ist halt aber so im Fußball. Danach fahren wir, glaube ich, in München waren auch extrem viele Oldenburger dabei, verlieren auch unglücklich 1:0, wo ich auch sage, das Spiel hättest du schon mindestens unentschieden spielen müssen. Und dann, ja, ist es halt gegen Fehl zu Hause gewesen.
Es war sogar noch, kurzer Einstub, dann Elversberg unter der Woche, wo ihr 2-1 in der 84. Minute führt oder so und dann noch 3-2 verliert. Muss man allerdings sagen, Elversberg sehr starke erste Halbzeit auch gespielt. Also es wäre ein glücklicher Sieg gewesen, aber ihr habt unglücklich in der Schluss. Und dann kam am Wochenende das Spiel gegen Fehl.
Stimmt, gegen Elversberg, das hättest du sogar auch ziehen können, stimmt. Ja. Oder wenigstens einen Punkt holen können. Ja, dann war halt Fehl. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Reaktion von den Fans oder ich habe die Stimmung dann halt gar nicht mehr so sehr im Kopf gehabt, weil vielleicht war ich auch viel zu sehr im Tunnel nach meinem Tor. Ja, also das, und ich wusste halt auch nicht, dass mein Tor das jetzt bedeutet, dass es, weißt du, die 25 Jahre oder so vorher keinen Profisieg mehr gab. Es kann ja immer irgendwie mal was sein oder vielleicht ist ein DFB-Pokalspiel drin, was für mich dann halt auch schon in der Richtung Profispiel zählt.
Aber einfach die Bedeutung des Tores ist, glaube ich, dann im Nachhinein, weil es war, glaube ich, auch erste Halbzeit, das heißt in dem Moment war jetzt nicht klar, dass das Tor sein wird für den ersten Sieg nach dieser langen Pause, aber ich merke schon so, die Bedeutung, das Siegtor geschossen zu haben beim ersten Sieg in der dritten Liga ist schon was Besonderes.
Auf jeden Fall.
Dann haben wir Mannheim, da erinnere ich mich tatsächlich auch noch sehr gut dran, also ich war nicht in Mannheim selber, ich habe es bei Magenta gesehen. Mhm. Da für mich das Besondere, also wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, war es mit rechts. Und es war ein sattes Fund.
Ja, also ich habe schon gewitzelt. Ich bin immer, oder ich habe oft in der Saison, ich glaube im Aufstiegsjahr war das auch, da habe ich auch gegen HSC Hannover ein Rechts-Volley-Tor gemacht. Das war auch jetzt nicht schlecht. Dann darauf, das Jahr in Mannheim, hast du gerade schon angesprochen, auch mit rechts ein Traumtor. Ich weiß gar nicht, ob das Jahr darauf, aber ich habe schon zu meinen Teamkollegen gesagt, Jungs, mit rechts schieße ich jede Saison ein Traumtor.
Hast du diese Saison noch nicht, oder?
Nee, habe ich diese Saison tatsächlich noch nicht.
Das heißt, wir können uns noch in den letzten 12 Spielen auf was freuen. Wir wollen ja keinen Druck aufbauen, aber da muss noch was kommen.
Nee, aber ich kann mittlerweile auch mit rechts ganz gut schießen. Also ich weiß nicht, warum ich mich das damals eigentlich nicht so oft getraut habe. Eigentlich dachte ich immer nur, ich habe nur den linken. Das Tor war geistkrank.
Also, ja, das Tor war super.
Das werde ich auch niemals vergessen. Das war auch sogar vor der VfB-Kurve.
War damals vor allen Dingen auch noch wichtig, weil dieser Auswärtssieg hat euch diese theoretische Chance dann auf den Klassenerhalt erhalten und da spricht dann ja dann noch das Spiel in Wilhelmshaven gegen Zwickau an. Da hast du dann, glaube ich, nach 6, 7, 8 Minuten das 1:0 geschossen und das war so die Hoffnung, da vielleicht kommt man ja doch nochmal in den Flow und gewinnt etwas höher. Ne?
Also was da abging nach dem Tor, kriege ich gerade wieder Gänsehaut.
Auch direkt vor der VfB-Kurve. Also es war zwar ein Heimspiel, aber das ist dann ja in Wilhelmshaven da hinter dem Tor dann quasi die Fankurve gewesen.
Hast recht. Das Stadion ist explodiert. Also die Stimmung war Wahnsinn. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass in der Drittligasaison wir ein Stadion gehabt hätten oder wenn wir des Öfteren in Wilhelmshaven gespielt hätten. Also was da nach dem Tor los war. Ich glaube, da hatten alle dann vielleicht wieder so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass... dass wirklich sogar ein weiteres Fußballwunder dazukommen könnte. Am Ende war es dann leider nicht so. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore du hättest machen müssen. Das wäre, glaube ich, auch, da hätte Zwickau schon komplett aufgeben müssen. Ja, aber das Tor, das war schon von der Stimmungslage her, war das schon ganz hoch einzustufen. Das war Wahnsinn, ehrlich.
Ja, ich glaube, es wäre irgendwie 4-5-0, hättet ihr schon gebraucht. Also es war unwahrscheinlich, aber naja, wenn man so ein frühes 1-0 schießt, kann ja immer mal was Unvorhersehendes passieren. Rafa, wir kommen zum Ende, zum Abschluss. Wollen wir natürlich nochmal auf Donnerstag gucken, auch wenn du leider nicht mit auf dem Platz stehen wirst. Wie gesagt, 5. gelbe Karte. Ich habe die Szene gar nicht vor Augen. Zu Recht oder nicht zu Recht? Habe ich gerade nicht im Blick. Ein tiefes Atmen.
Also der Ball trumpft halt genau in der Außenlinie auf und ja, der Spieler vom Meppen will den natürlich halt einfach nur nach vorne löschen. Mhm. Ich komme natürlich ein bisschen zu spät, weil ich den Fuß halt draufhalten will. Ich will den Ball blocken. Der trifft mich halt, also der trifft erst den Ball, dann trifft er mich an der Sohle.
Ja.
Heult rum, liegt auf dem Boden, schreit. Ja, klar, macht er clever, ist ja auch alles schön und gut, aber es war mein allererstes Foul und in einem Derby als Schiri, da erwarte ich einfach auch manchmal ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl von den Schiedsrichtern. Das ist, da musst du einfach, du kannst mich verwarnen, sag, ey, das war das letzte Mal, danach kriegst du gelb, weil du musst halt immer in Betracht ziehen, das ist ein Derby und der ist wirklich 5 bis 10 Sekunden danach wieder aufgestanden und hatte nichts, also ja, hat er clever gemacht, sagen wir es mal so.
Auch wenn du nicht auf dem Rasen stehst, sondern nur der Betreuer bist, den Kniestock 2.0 machst. Was erwartest du am Donnerstag für einen Gegner? Werder ist tatsächlich mit einem 4-1 beim HSV 2 und einem 3-1 in Lohne in das neue Jahr gestartet. Das sind also mindestens mal das Ergebnis in Lohne, weil beim HSV 2 kann ich das mal nicht so genau einschätzen. Finde ich starke Ergebnisse.
Auf jeden Fall. Also sie haben halt eine gute Mannschaft, haben auch viel Tempo vorne. Und haben halt auch einen guten Mix aus erfahrenen Spielern, auch wenn es jetzt leider mit einem Alt-VfB mit Mike Lukovic ist, der da vorne schon ein paar Tore gemacht hat. Ja, sie haben halt auch ihre Philosophie, wie sie spielen wollen. Wie gesagt, das angesprochene Tempo, haben halt auch vorne mit dem Imazo und auch einen guten Stürmer, sage ich jetzt mal, der auch die Bälle fix machen kann. Also da müssen wir schon auf jeden Fall wach sein. Aber ja, wie gesagt, wir haben am Wochenende halt auch einen ähnlichen Stürmertypen gut verteidigt, hat auch nichts auf die Kette bekommen. Ich denke mal schon, dass wir dann, wenn wir so diszipliniert spielen wie jetzt am Wochenende, dann auch dort was holen können.
Das hoffen wir doch alle. 24 Punkte jetzt, 7 Spiele ungeschlagen und trotzdem natürlich noch mittendrin im Abstiegskampf. Ja, wenn du so ein bisschen auf die Tabelle guckst, was glaubst du, wie viele Punkte braucht ihr?
Also ich habe gesagt, vor dem Spieltag, da waren es halt noch 19 Punkte auf 40. Du brauchst schon immer so um die 40 rum.
Ja.
Du musst schon noch.
In der Regionalliga tatsächlich. In der Bundesliga ist das so ein bisschen veraltet, finde ich. Ja, da braucht man sie meistens nicht.
Das stimmt. Ja, man muss halt auch gucken, was von oben runterkommt. Ich war tatsächlich sogar gestern Vorfeld aus Osnabrück gucken, live im Stadion. Ah, okay. Hab mir das angeguckt. Weil es halt natürlich auch jemand ist, auf den wir gucken müssen, ob sie es halt schaffen oder nicht. Weil ich, ja, klar, Hannover ist auch noch in Reichweite, aber. Da denke ich schon, dass man die Hoffnung eher auf Osnabrück als Oldenburger setzen muss. Das muss man auch dann mal vielleicht ein bisschen an den Tag legen, dass man für den Rivalen sein muss. Ja, ich denke mal, wir brauchen auf jeden Fall noch 5 Siege. Ja, um dann vielleicht
ruhig. 5 Siege.
Haben wir 39 klar.
Und dann auch den einen oder anderen Punkt dazu. Ja. Ja, aber klar, da ist eben diese große Unsicherheit dabei. Wie viele Absteiger gibt es dann am Ende tatsächlich? Von daher. Jeder Sieg mehr täte gut.
Ja.
Du hast selbst einen Vertrag noch nächste Saison, wenn ich richtig informiert bin. Willst du mit dem VfB in Rente gehen? In fußballerische Rente.
Es gab letztes Jahr eine Phase, wo ich halt ja, es wirklich vermisst habe, so mit den Aufstiegsjungs zusammen zu spielen, die jetzt größtenteils alle bei Kickers in Emden spielen.
Das tut ein bisschen weh, wenn man das so hört. Aber okay, erzähl weiter.
Ja, da gab es Gespräche, wissen glaube ich auch jetzt mittlerweile alle, weil sich sowas schnell rumgesprochen hat oder sowas schnell rumspricht. Ja, aber das hat sich eigentlich auch wieder schnell zerschlagen, muss ich ehrlich sagen, weil ja, bei den Gesprächen war es ein bisschen komisch, bei den Vertragsgesprächen. Und ja, zum Glück bin ich dann hier geblieben, habe halt auch mit Sebastian Schachten offen und ehrlich geredet. Er hat mir halt auch die Sicht seiner Dinge erzählt, hat er doch gesagt, dass ich ganz wichtig bin für den Verein auch. Ja, was mir vielleicht in dem Zeitpunkt nicht so ganz bewusst war. Ja, aber ich hoffe, dass es halt hier noch sehr lange gehen wird für mich. Ich fühle mich auch körperlich super und ich spüre auch, dass ja, dass die Fans dann schon hinter einem Spieler stehen, das war, glaube ich, vielleicht jetzt in den letzten Jahren, wenn man halt wirklich guckt, so die Namen, so Max, weil sein Aufstiegstor einfach in Erinnerung geblieben ist, dass die Fans dann halt auch wirklich gesagt haben, boah, warum lässt du so einen gehen? So, der halt auch wirklich, ja, was für den Verein bedeutet hat, so, ne? Und ich denke mal, dass es bei mir so ähnlich sein könnte oder vielleicht so ähnlich ist, auch vielleicht jetzt nochmal dem Derby-Tor geschuldet. Ja, aber nee, ich denke, ja, dass ich schon nach meinem Vertrag auf jeden Fall nochmal im Büro sitzen würde und über einen neuen Vertrag sprechen werde.
Das hört sich doch schon mal gut an. Und ich habe gerade auch schon mal irgendwann mittendrin, als du darüber geredet hast, ja, wie Dario das Team stabilisiert hat. Ich glaube, die Hoffnung ist schon auch da, wenn es denn diese Saison dann hoffentlich mit dem Klassenerhalt am Ende packt, dass man in der nächsten Saison zumindest wieder ein Teil der Spitzengruppe sein kann, ne?
Auf jeden Fall. Ja, man muss eine Truppe zusammenstellen, die halt auf jeden Fall zusammensteht, auf die du dich verlassen kannst. Ja, klar, es ist immer dumm, dieses Beispiel zu nehmen, aber es war halt die Aufstiegsmannschaft. Es ist einfach so. Und wenn du so eine Truppe dann irgendwie wieder auf die Beine stellen kannst, und wenn, oder beziehungsweise wenn es die Möglichkeit ergeben könnte, würde, dann musst du es packen. Also du musst halt gucken, dass du natürlich wird es immer Veränderungen im Kader geben und es wird auch im Sommer so sein, dass Leute gehen werden und Leute dazukommen werden. Aber du musst halt gucken, dass du die richtigen Leute holst, weil nächstes Jahr, glaube ich, zu wissen, dass der Meister direkt wieder aufsteigt hier im Norden.
Ja.
Und natürlich werden sich auch andere Vereine umschauen und ja, du musst gucken, dass du eine gute Truppe zusammenbekommst.
Rafa, hat mir großen Spaß gemacht. Viele interessante Details von dir erfahren. Das perfekte Timing 2 Tage nach dem Derby-Sieg in Meppen. Ja, wir drücken natürlich weiterhin die Daumen. Schön, dass du da warst. Vielen Dank und ja, euch wünsche ich eine schöne Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Bevor wir uns hier gleich für diese Woche verabschieden, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Der Reportage-Podcast der NWZ Gefangen im Glauben wirft einen Blick hinter die Kulissen religiöser Sondergemeinschaften in unserer Region. In 5 Episoden erzählt Bianca von Husen authentische Geschichten von aktiven Mitgliedern und Aussteigern, die die verschiedenen Facetten des Glaubens beleuchten. Hört rein über NWZ Online oder die Streaming-Plattform eures Vertrauens. Den Link zum Podcast findet ihr auch nochmal in den Shownotes.